Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 24. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Lassen Sie uns heute mal einen Blick auf den Konflikt im Nahen Osten werfen. Norwegen, Spanien und Irland haben ja angekündigt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Was bedeutet dieser Schritt?
Ich glaube, es ist die Frage, auf welcher Ebene man das diskutiert. Ne? Also erstmal kann man sagen, das bedeutet halt gar nichts, weil das verändert nicht wahnsinnig viel. Ein Staat kann existieren, ohne dass er anerkannt wird. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass es die Staatenwelt, in der wir leben, überhaupt gibt. Ne? Dass man sich nicht von der Anerkennung anderer abhängig machen muss. Das heißt, wenn man Staatsterritorium, Staatsvolk hat, das da dauerhaft lebt und Grenzen hat, dann ist das sozusagen gegeben. Aber damit sind wir natürlich schon beim ersten Punkt. Die Frage der Grenzen ist ja strittig, egal Staat hin oder her. Das Territorium, auf dem dieser Staat existieren soll, ist nie endgültig geklärt worden. Das ist also einer der wesentlichen Streitpunkte. Ebenso wie die Frage, wer ist eigentlich Staatsvolk? Ne? Also das ist sozusagen die völkerrechtliche, staatstheoretische Herleitung. Das andere ist die derzeitige Lage, in der diese Anerkennung ja vor allen Dingen, glaube ich, auch ein politisches Signal dann einfach ist. Oder selbst wenn es nicht so gemeint ist, es ja als ein für mich oder gegen mich der einzelnen Akteure in diesem Konflikt interpretiert wird. Und das macht es ja sozusagen jetzt auch zu einem Gegenstand, dass wir beide uns darüber unterhalten, dass es natürlich in dem aktuellen und akuten Konflikt natürlich schon eine Rolle spielt und die Regierung Israels, aber auch die Akteure in Gaza und sozusagen den Palästinensergebieten, aber auch alle anderen drumherum, ne, da haben wir dann noch den Iran und Saudi-Arabien und so, natürlich quasi für sie eine Nachricht ist, zu der sie sich verhalten können, wollen, müssen.
Nun entsteht ja ein Staat auch nicht dadurch, dass er anerkannt wird. Genauso wie Sie richtig sagen, dass es natürlich einen Staat gibt, unabhängig davon, wer ihn anerkennt. Man kann ja nicht einfach sagen, das betrachten wir jetzt mal als Staat, auch wenn dort objektiv keiner ist, wie das ja in Palästina der Fall ist. Da ist ja zwischen Gaza und dem Westjordanland, das ist ja kein einheitlicher Staat. Kann man dann nicht sagen, am Ende ist es letztlich PR und ein politisches Signal, was eine eigentlich in diesem staatsrechtlichen Sinne wenig Bedeutung hat?
Es ist, glaube ich, eine große, wie soll man sagen, ein großer Teufelskreis, den man eigentlich geht, ne? Oder so eine klassische, wie soll man sagen, Catch-22-Situation, wo sie das Problem nicht lösen können. Also auf der einen Seite kann man sagen, wie Sie sagen, ne, reiner PR-Gag, weil ist nicht realistisch. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie schaffe ich Voraussetzung für Frieden? Die Voraussetzung für Krieg ist dauerhaft da in der Region, schon seit ganz, ganz langer Zeit. Also Unfriedlichkeit ist da. Und die beste Lösung war bislang, oder hat man gedacht, ist es tatsächlich, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung zu schaffen. Also zwei Staaten, die nebeneinander herleben können. Das Problem ist, die zwei Staaten kann man schaffen, die leben bloß nicht friedlich nebeneinander her. Weil man auch nicht jetzt von vornherein davon ausgehen kann, dass in Israel, weil das zeigt ja die Geschichte dieser ganzen Diskussion und auch die Zwei-Staaten-Lösung, dass auch in Israel alle erstmal dafür sind im Prinzip, dass man das machen sollte, wenn da nicht die bösen Palästinenser wären, sondern es natürlich auch in Israel Kräfte gibt, die sagen, naja, aber eigentlich denken wir, das gehört schon zu uns. Das gehört nicht anderen, das gehört eigentlich uns. So, und ne, da habe ich sozusagen die rechten Kräfte, teilweise auch unter den Siedlern, die da eine andere politische Linie verfolgen und die natürlich in der jetzigen Situation Auftrieb gewinnen und sagen, ne, also A, wir holen uns das zurück und Netanyahu, der zum Teil auf diese Leute angewiesen ist, zum Teil aber auch, finde ich, richtigerweise sagt, ich kann doch jetzt hier keine Zwei-Staaten-Lösung machen, wenn ich vor einem halben Jahr aus diesem Staatsgebiet angegriffen worden bin. Wer garantiert mir denn die Sicherheit hier eigentlich meines eigenen Landes? Also das ist, und dann so dreht man sich ständig im Kreis und sagt, ja okay, wie soll's denn laufen? Netanyahu hat natürlich auch keine Lösung vorgelegt und die de facto Lösung, wir besetzen dieses Gebiet für den Rest unserer Tage, bedeutet halt auch keinen Frieden, weil das gleichzeitig wieder bedeutet, es geht ja eben, das ist ja kein isolierter Konflikt, sondern wir sind dann gleichzeitig wieder in der Frage, was bedeutet das für das Verhältnis Israel-Saudi-Arabien, für das Verhältnis Israel-Iran? Wir müssen von vornherein diesen Konflikt als Teil des regionalen Konfliktpanoramas sehen, das wir da haben, sodass sie wirklich keine, wirklich aber gar keine gute Lösung zum jetzigen Zeitpunkt haben. Und man kann dann wieder anfangen und sagen, ja, wir stellen das unter UN-Kontrolle und die UN garantiert diese Grenzen. Aber da müssen wir auch sagen, die UN ist zurzeit relativ machtlos. Oder aber sie ist deswegen machtlos, weil eben ganz viele ihre politischen Interessen auch innerhalb der UN austragen und kein Konsens unter den wichtigsten Staaten innerhalb der Vereinten Nationen möglich ist.
Nun wird ja seit Jahrzehnten über die Zwei-Staaten-Lösung gesprochen und immer wieder gibt es Modelle, das zu machen und Ansätze, sich auf schwierigste Fragen wie Ost-Jerusalem und das Westjordanland zu verständigen. Kann man nicht sagen, jetzt ist einfach nicht der Zeitpunkt dafür. Was das, wenn das 1990 nicht gelungen ist, wird es auch heute nicht gelingen. Und dass man dann sagt, lass uns doch jetzt erstmal die praktischen Probleme angehen und das heißt als erstes diesen Krieg zu einem Ende zu bringen.
Ja, ich würde Ihnen da total zustimmen. Das Problem ist, bloß machtlos sind sie auch in diese Richtung, weil wir den Krieg auch nicht einfach so zu Ende bringen können. Denn es geht ja nicht, also da bewegen wir uns ja schon fast in Richtung Einfrierlösung. Ne? Wir bringen den Krieg einfach mal zu Ende. Wenn das Schießen aufhört, ist der Konflikt nicht vorbei. Und das ist ja das Problem. Also die Grundvoraussetzung für Unfriedlichkeit, da brauchen wir uns gar nicht bemühen. Die wird dauerhaft einfach da sein für eine ganze Generation. Also die Frage ist ja nicht, wie stoppe ich das Schießen und das Verschießen von Raketen, sondern warum wird das auch morgen, nächsten Monat und nächstes Jahr nicht wieder losgehen? Das ist ja im Grunde genommen das Riesenproblem, für das keiner eine sozusagen optimale Lösung hat, also einen Kompromiss, an den alle Beteiligten, und das ist eben halt blöderweise nicht nur die direkte Konfliktbeteiligte sind, also Israel und die Palästinenser, beziehungsweise die unterschiedlichen Gruppen, das zerfällt dann ja auch sofort wieder, sondern eben auch die ganzen Staaten drumherum. Ne? Und die nächste Frage ist dann ja, okay, mit wem verhandeln Sie denn? Mit der palästinensischen Autonomiebehörde, die komplett entmachtet ist, oder mit der Fatah und mit der Hamas, oder warten Sie erstmal, bis die beiden ihr herausgefunden haben, wer denn die mächtigere Organisation ist, und haben wir die Zeit dazu? Nee, haben wir ja auch wieder nicht, weil wir wollen ja den Krieg zu Ende bringen.
Vielleicht fangen wir einfach mal mit europäischen Staaten an, bevor wir bei den unterschiedlichen Palästinensergruppen sind. Da sind jetzt Spanien und Irland auf der Seite derer, die Palästina anerkennen wollen. Das sind beides EU-Staaten. Ist es nicht ein bisschen verwunderlich, dass es da keine gemeinsame europäische Politik gibt, sondern irgendwie eine Aktion von zwei EU-Staaten zusammen mit Norwegen?
Nee, eigentlich ist es nicht verwunderlich, weil die Frage ist verständlich, weil wir uns auch gerade in Deutschland so lange auf die Europäische Union als außenpolitischen Akteur gefreut haben und sie versucht haben, herbeizureden. De facto ist es aber so, dass dieser gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union nur in ganz, ganz kleinen Nischen wirklich nur existiert. Also das ist, glaube ich, das, was man wirklich anerkennen muss. Der Anspruch, auch die Überlastung, die wir durch diesen Anspruch an die Europäische Union und auch an Herrn Borrell sozusagen formulieren, mal die Europäische Union solle doch da jetzt mal mit einer Stimme auftreten, muss man sagen, de facto passiert das, ich weiß nicht, in 95% der Fälle eben nicht, also der Fälle, wo es drauf ankommt.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Erklärungen kann man immer abgeben, das ist schön. Aber dann, wenn es drauf ankommt, hat sie weder die Macht noch sozusagen die Leute hinter sich, weil das hängt natürlich zusammen. Und man sagt, da haben wir jetzt nicht nur eine einheitliche Position, sondern wir verfolgen auch das gleiche politische Ziel. Es ist einfach eher ein Ausdruck dafür, dass die Europäische Union hier nicht auf einen Nenner kommt. Das war früher nicht so schlimm, weil es andere Institutionen gab, wo man das dann verhandeln konnte, also die Vereinten Nationen. Aber die entfallen schrittweise halt auch immer mehr, sodass sich eben schon die Frage stellt, wie organisieren wir denn Sicherheit, aber auch Außenpolitik in Zukunft eigentlich, wenn diese Rahmen, die ja auch eine Sicherheit schaffen, eine Verbindlichkeit unter den Staaten, geltende Absprachen, wenn die eigentlich weiter wegfallen und die Europäische Union eben in dieser zentralen Frage von Krieg und Frieden gerade eben keine Antwort geben muss. Jetzt muss man fairerweise sagen, mit Blick auf die Ukraine hat die EU gemeinsame Antworten gegeben, aber auch da erinnern wir uns, ne, da sind Grenzen gesetzt, solange das Konsensprinzip da ist, dann haben sie Kräfte wie Polen oder sie haben Kräfte wie Ungarn da drinne, die halt eben in der Lage sind, oder die Slowakei, die in der Lage sind, über das Konsensprinzip Politik der Europäischen Union einfach zu verhindern.
Mit Blick auf Israel hat ja Deutschland eine ganz besondere Lage und Haltung und steht irgendwie trotz allem und trotz der wachsenden Kritik an der Seite der israelischen Regierung. Ist das ein Kurs, der angesichts dessen, wie diese Politik von Netanyahu in anderen Hauptstädten gesehen wird, Deutschland isolieren könnte?
Also ich finde das eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, wir sehen schon einen Wechsel in der deutschen Haltung, was sozusagen auch die diplomatischen Töne oder Tonlagen angeht, die angeschlagen werden. Ich glaube, dass man da schon sehr viel kritischer geworden ist. Es hallt aber noch nach, der Anfang, wo man quasi, glaube ich, relativ unreflektiert über die Frage, was heißt denn das in letzter Konsequenz, die Idee der Staatsräson übernommen hat. Also Merkels Rede davon, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Und dann die Frage aber jetzt auftaucht, weil man sich das, glaube ich, damals einfach nicht vorstellen konnte. Wie gehen wir denn damit um, dass die Regierung des Staates, dem gegenüber wir quasi Treue geschworen haben, dass der Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, die möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen. Was bedeutet das sozusagen mit dem Blick auf, kann ich Staat und aktuelle Regierung eigentlich voneinander trennen und wie weit geht das eigentlich? Das ist, glaube ich, die extrem schwierige Frage. Aber vielleicht kann man es auch so rum auslösen, dass man sagt, naja, natürlich bleiben wir weiterhin an der Seite Israels und des Staates, aber natürlich können wir die Regierung für Dinge, die sie falsch macht, natürlich kritisieren. Wo kämen wir denn dahin? Denn letztendlich entspringt die deutsche Verpflichtung gegenüber Israel ja primär aus einer moralischen Bewertung. Also es gibt, moralisch heißt, es gibt ein Gut und ein Schlecht. Und von daher muss man auch sagen, natürlich sind Dinge, die da passieren, auch schlecht. Nicht aus israelischer, sondern aus deutscher Sicht ist das, was Israel macht, teilweise schlecht. Und dann darf man das auch kritisieren. Klar ist aber auch, dass mit der jetzigen Regierung, also einer stark rechtsgerichteten Regierung, eine solche Kritik natürlich in besonderer Art und Weise erstens aufgenommen wird und zweitens dann natürlich auch wieder instrumentalisiert wird. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass das eine Unterhaltung unter Freunden in einem geschlossenen Raum ist, sondern hier wird ja über die Öffentlichkeit kommuniziert, sowohl von der deutschen Außenministerin als auch von der israelischen Regierung, sodass es alle mitbekommen und alle sich wiederum dazu verhalten können und verhalten müssen dann auch wieder.
Nun ist ja die deutsche Außenministerin eine, die wie kaum jemand anders sagt, dass internationale Politik auf dem Völkerrecht beruhen muss und auf Verträgen. Und auf der anderen Seite steht diese Staatsräson, diese unbedingte Solidarität mit Israel. Und jetzt sehen wir ja, dass das durchaus in einen Konflikt geraten kann, nämlich wenn zum Beispiel es einen Haftbefehl gegen Netanyahu geben sollte. Wie kann Deutschland denn aus dieser Klemme wieder rauskommen, dass es auf der einen Seite auf das Völkerrecht pocht und auf der anderen Seite unbedingt an der Seite von jemandem stehen möchte, der es mutmaßlich bricht?
Also ich weiß nicht, ob jemand in der Bundesregierung den Begriff unbedingt benutzt hat. Ich glaube nicht. Das würde ich sozusagen denen nicht unterstellen. Sondern dass man eben sehr wohl jetzt versucht, nachdem in der ersten Phase man gesagt hat, hurra, Staatsräson, super Sache, können wir mal Flagge zeigen. Und jetzt merkt, dass das ziemlich bittere Konsequenzen haben kann, dass man nach einer ständig neuen Position sucht und nochmal zurück, wo Sie vorhin waren, bei der Europäischen Union, natürlich auch versucht, im Grunde um die Europäische Union wieder zusammenzubringen. Auch das ist ja quasi deutsche DNA, dass man immer wieder versucht, Außenpolitik über die Europäische Union zu machen. In Klammern bis zu dem Moment, zu dem einem selber diese Position nicht passt, also siehe China-Politik. Aber ich glaube, die Lösung dieses Dilemmas, das jetzt kreiert worden ist, ist zu sagen, natürlich bleiben wir beim Völkerrecht. Wir können doch nicht sozusagen für Israel das Völkerrecht außer Kraft setzen, und damit letztendlich sowohl unsere eigene normative Positionierung, aber auch damit die Normativität, aus der heraus wir Politik machen, also Teil zumindest von Politik, die begründend für unsere besondere Position gegenüber Israel ist, über Bord werfen, weil dann schneiden wir uns letztendlich ins eigene Fleisch. Dann sind wir zurück zu einer sehr interessenspolitisch geleiteten Position, wo man sagt, okay, haben wir jetzt noch ein Interesse daran, die Israelis zu unterstützen, oder wird uns das politisch eigentlich zu heiß? Und sagen, ja, okay, wir machen jetzt mal für 48 Stunden die Augen zu und dann gucken wir mal, was dann passiert ist. Das Wichtige ist dabei, glaube ich, aber auch, dass Deutschland hier eben nicht der entscheidende Akteur ist. Das sind sicherlich sehr viel mehr die Amerikaner. Deutschland konnte in den letzten Monaten sehr hilfreich sein, dort, wo man konstruktiv sozusagen Angebote machen konnte, vermitteln konnte. Aber die endgültige Lösung in diesem Zusammenhang, die es nicht geben wird, die vermitteln sicherlich nicht wir, sondern die vermitteln, wenn dann, die Amerikaner.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Einen Hinweis habe ich noch. Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz, gemeinhin GPS genannt, schreibt neuerdings wöchentlich einen Newsletter, der genauso heißt, nämlich GPS. Abonnieren können Sie ihn unter stern.de/GPS. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.